Hey Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Alright, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Hey, vielleicht können wir unserem genialen Worship-Team und den ganzen Dream-Teams mal einen riesen Applaus geben, die schon seit Freitagmorgen, ihr seid der Hammer. Hey, es ist so schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen zu unserem Ostergottesdienst, auch alle, die online mit dabei sind. Mein Name ist Dom, falls wir uns nicht persönlich kennen, ich darf einer der Pastoren hier sein. Wahnsinn, Full House an Ostern, so schön, dass du heute diesen Tag gewählt hast, um in den Gottesdienst zu kommen. Wir glauben, dass Gott noch was vorbereitet hat für uns, nach dem, was er schon heute auch getan hat. Und es ist einfach genial, dass du... Oh, hier klingt ein Handy. Das ist doch nicht meins, oder?
Tatsächlich.
Sorry. Eli? Nee, er ist nicht hier. Er ist auferstanden! Nee, er ist auferstanden! Er lebt! Gerne setzen, auf unsere Youth ist Verlass. Kleiner Ostergruß hier. Seit vielen hundert Jahren grüßen sich die Christen so an Ostern, dass sie sagen, hey, der Herr ist auferstanden und sie responden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich dachte, wir machen das ein bisschen moderner heute, aber vielleicht noch einen klassischen Ostergruß. Ich sage, der Herr ist auferstanden, ihr sagt, er ist wahrhaftig auferstanden, okay? Der Herr ist auferstanden. Alright, das war ein Warm-up, das schaffen wir noch mal ein bisschen lauter, okay? Der Herr ist auferstanden. Come on, in Jesu Namen. So schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig, mit euch jetzt ein paar Minuten einfach in das Wort Gottes einzutauchen. Wir haben gleich Taufe und wir sind so begeistert davon, so viele Menschen heute taufen zu dürfen, die öffentlich einfach zeigen wollen, was in ihrem Inneren passiert ist. Das ist die Taufe. Sie steht symbolisch dafür, dass in ihrem Leben etwas passiert ist, was jetzt raus muss an die Öffentlichkeit. Wenn du heute hier bist und du möchtest dich spontan taufen lassen, dann haben wir alles für dich vorbereitet. Wir haben Hosen, T-Shirts, Handtücher, alles ist da. Es gibt die Möglichkeit gleich, sich auch spontan taufen zu lassen. Wir glauben, dass es so ein besonderer Tag ist, an dem wir quasi an die Öffentlichkeit gehen mit unserem Glauben. Deswegen sei mit dabei. Wir waren in den letzten Wochen als Kirche in einer Predigtserie und wir haben sie Last Words genannt und wir haben uns die letzten Worte von Jesus am Kreuz angeschaut, die er gesprochen hat zu den Menschen. Und heute dachten wir, flippen wir das Ganze und nennen diese Predigt First Words. Sag mal First Words. Weil auch die ersten Worte haben Power und gerade die ersten Worte, die Jesus gesprochen hat nach der Auferstehung, haben richtig Power. Und wir wollen da einsteigen und haben gerade eben auch schon kurz von Maggie einen Text davon gehört im Worship. Aber wir wollen uns heute anschauen, was ist dort passiert vor über 2000 Jahren und warum ist es heute immer noch so relevant? Warum verändert es heute noch Leben? Warum ist es heute noch so zentral in unserem Leben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist? Und ich möchte dich da gerne mit reinnehmen. Ich möchte gerne ein paar Verse vorlesen aus Johannes 20. Maria aus Magdala geht früh morgens zum Grab, um einfach sich das Grab anzuschauen. Sie sieht, der Stein ist weggerollt, keiner ist mehr da. Die Engel sind da und sagen, hey, ne, wen sucht ihr? Jesus, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Sie rennt zurück, erzählt es den Jüngern. Petrus und Johannes machen ein kleines Wettrennen. Wer zuerst am Grab ist, sie sind auch da am Grab, merken auch, hey, hier ist ja gar keiner mehr und gehen wieder nach Hause. Maria bleibt aber dort und dann passiert Folgendes. In Vers 11, inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hat. Einer am Kopfende, der andere am Fußende. Warum weinst du? Fragten die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus da stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragt sie, warum weinst du, wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wo du ihn hingebracht hast. Ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Was eine Begegnung, die Maria hier persönlich erlebt hat vor über 2000 Jahren mit Jesus, dem auferstandenen Jesus, an der Stelle, wo sie ihn hineingelegt haben, wo Leute gedacht haben, hey, das war's, der Stein ist davor gerollt, wir werden ihn nie wiedersehen, diese Geschichte ist abgehakt. Und wo er 3 Tage später das wahrscheinlich größte Ereignis, es ist das größte Ereignis, was jemals in der Menschheitsgeschichte Wahrheit hat werden lassen, dass er auferstanden ist von den Toten, dass er den Tod besiegt hat und dass wir heute leben dürfen, weil er sein Leben gegeben hat und weil er einen Weg gemacht hat für dich und für mich. Und wir wollen dort hineinschauen, weil Maria kam zu dem Grab. Sie war nicht gefüllt mit wahnsinnigen Erwartungen, als sie dahin kam. Sie war nicht so, hey, ich kann es kaum erwarten, sondern sie war voller Trauer. Sie war enttäuscht vielleicht auch. Sie war frustriert. Vielleicht war sie auch verwirrt ein bisschen. Sie wusste nicht genau, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Wie geht es jetzt weiter für mich? Ich war mit Jesus unterwegs. Ich habe ihn gesehen, Wunder, krasse Sachen erlebt. Und jetzt ist er weg. Und dann kommt sie dahin und es war ganz anders, als sie es ursprünglich erwartet hat. Und ich weiß nicht, wie du in so einen Ostergottesdienst reingehst, ob du denkst, hey, ich habe jetzt keine großen Erwartungen, ist ein Feiertag vielleicht wie jeder andere und ich freue mich auf irgendwie nicht arbeiten zu müssen oder so. Und du hast vielleicht keine großen Erwartungen. Ich möchte dir sagen, dass ich glaube, dass Jesus heute Morgen deine Erwartungen sprengen möchte und dass er dir ein Bild zeigen möchte von der Art und Weise, wie er dich sieht und was er in dich hineingelegt hat, schon bevor du überhaupt das Licht dieser Welt erblickt hast. Und Maria war eine Frau, die in ihrem Leben schon viel durchgemacht hat. Sie hat schon einiges mitgemacht, auch an herausfordernden Momenten in ihrem Leben. Wir lesen die Auferstehungsgeschichte auch in Markus und da steht zum Beispiel Markus 16, Vers 9, Jesus war früh morgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst, first words, Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Das heißt, diese Frau hat einen Lebensstil gelebt, den sie dazu gebracht hat, dass sie mit 7 Dämonen zu kämpfen hatte, tagtäglich. Und wir lesen diese Story auch in Lukas Kapitel 8, wo Jesus ihr begegnet. Und das muss eine wahnsinnige Begegnung, das war lebensverändernd für sie. Und er hat 7 Dämonen aus ihr rausgelassen, sie befreit davon. Und sie war eine Person, die wahrscheinlich auch alleine gelebt hat. Sie war wahrscheinlich auch emotional super instabil. Sie hat in ihrem Leben schon echte krasse Situationen auch erlebt. Sie kommt aus Magdala, das ist im Westen vom See Genezareth. Und das war eine Stadt, die auch dafür bekannt war, dass es dort viel Prostitution gab und auch andere Dinge, die da liefen. Und man glaubt, wenn man so Theologen glaubt oder auch Leuten, die das recherchiert haben, dass Maria aus Magdala auch eine von den Leuten war, die in Prostitution auch lange gefangen waren. Und dass Jesus sie da rausgeholt hat und dass er auch sie befreit hat von den Dingen, die sie so krass belastet hat. Und wenn du dir jemanden aussuchen würdest, dieses Ereignis zu beweisen, wenn du dir jemanden aussuchen würdest, dass jemand diesen Moment der Auferstehung auch belegen sollte, dann hättest du aus der damaligen Zeit nicht Maria aus Magdala erwählt. Sie war auch eine Frau und die Frau in der damaligen Zeit hatte nicht die gleiche Kraft zum Beispiel vor einem Gericht wie ein Mann. Es gab manche Gerichte, da brauchte man 4 Frauen, die Zeugen waren von einem Ereignis, die gegen einen Mann ausgesagt haben und die waren auf dem gleichen Level. Und Jesus wählt sie als die erste Person, zu der er redet nach seiner Auferstehung. Eine Person gefangen in Süchten, gefangen in Dingen, die sie gefangen gehalten haben für so viele Jahre. Eine Frau, die alleine lebt, die wahrscheinlich wirklich obdachlos, auch teilweise unterwegs war. Eine Frau, die emotional nicht stabil war, die ständig auch irgendwie sich gefragt hat, was passiert mit meinem Leben, wie lange habe ich noch und wer sieht mich und alle, keiner spricht mir wirklich Wert zu oder auch Annahme zu und sie begegnet Jesus auf eine Art und Weise, der sein Leben verändert. Und wenn wir an Filme denken oder so, oder wenn wir an Stories denken, wo irgendwie so ein Comeback gefeiert wird. Und ich meine, das ist ja das große Comeback eigentlich. Das größte Comeback. Dann ist es meistens nicht so, wie Jesus es getan hat. Ne, in den meisten Marvel-Filmen oder was auch immer, ne, da wird der Held geschlagen und dann mit letzter Kraft kämpft er sich wieder hoch und dann besiegt er den mit einem großen Comeback und gewinnt dann doch am Ende. Aber es ist immer so ein Tara, er ist da. Und es ist so krass, wie Jesus seine Auferstehung wählt und was wir davon lernen können. Heute, über 2000 Jahre später, als Nachfolger, als jemand, der sich dafür interessiert oder der dafür ja, einfach heute auch morgen auch Zeit investiert. Herr, ist so stark. Und ich würde gerne über drei Dinge reden, die wir lernen können von den ersten Worten von Jesus, die er an Maria richtet. Und den ersten habe ich gerade schon ein bisschen angeschnitten. Das erste, was ich da rausziehe, ist, dass die ersten Worte von Jesus anders waren als erwartet. Anders als erwartet. Wenn wir uns die ersten Worte von Kindern anschauen oder die ersten Worte eines Menschen, die er spricht. Meistens ist es Mama und Papa. Keine Ahnung, was deine ersten Worte waren. Wir haben drei Kids und es ist immer so eine Debatte, ob es doch Papa war oder doch Mama. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es war Papa, aber meine Frau sieht das anders. Aber sie drückt so eine Beziehung aus. Sie drückt eine Interaktion aus mit der Person, die diesem Kind am wichtigsten geworden ist oder am wichtigsten ist. Und sie drückt etwas aus in diesem Moment. Und dass Jesus Maria anspricht, drückt einfach aus, dass er jemand ist, der sich interessiert auch für jemanden. Wenn wir ganz genau hinschauen, dann sind die ersten Worte keine Sätze, sondern sie sind zwei Fragen, die Jesus an Maria stellt. Und er fragt sie, warum weinst du, wen suchst du? Und es ist so krass, dass die ersten Worte mit ihr zu tun haben, mit ihren Gefühlen, mit ihrem Wesen, mit das, was sie gerade beschäftigt. Man würde doch meinen, jetzt ist der Punkt angekommen, wo die Attention sich shiften sollte und es geht nur noch um Jesus. Er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden, es geht nicht mehr um mich, meiner, mir, sondern es geht nur noch um ihn. Und trotzdem nimmt Jesus sich die Zeit und sagt, hey, was bedrückt dich, warum weinst du, wen suchst du? Und ich finde, es ist so krass, dieser Beziehungsaspekt von Jesus, den er uns Menschen gegenüber ausdrückt, nicht nur an Ostern, sondern auch an jedem anderen Tag. Jeder der Täuflinge hatte einen Moment in seinem Leben, vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten, wo Jesus ihm anders begegnet ist als erwartet. Wo er ihnen etwas zugesprochen hat, was sie in dieser Welt noch nie gehört haben. Eine Annahme, eine Bestätigung, einen Wert, eine Erfüllung, die diese Welt uns nicht geben kann. Und das ist der Grund, warum sie sagen, hey, ich gebe mein Leben Jesus. Wenn das derjenige ist, der so über mich denkt, der solche Gedanken über mich hat, dann werde ich ihm mein Leben geben. Und ich werde ihm dienen und ich werde mich einsetzen dafür, dass sein Reich gebaut wird. Und wenn ich mir denke, so, hey, hier geht's darum, die Glaubwürdigkeit der Auferstehung zu belegen. Hier geht's darum, ne, Beweise zu schaffen, dass Menschen auch in den Jahren und Jahrhunderten danach diese Auferstehung glauben, dann macht das aus menschlicher Sicht keinen Sinn, dass er so Maria begegnet und auch danach seinen Jüngern noch. Und ne, man würde so Sachen wie auch der zweifelnde Thomas, der ne, irgendwie gesagt hat, ich glaube das erst, wenn ich es sehe und so. Ne, man würde das auch rauslöschen. Wenn es darum geht, eine Glaubwürdigkeit zu bauen. Ne? Jemand, der nicht glaubt und zweifelt und das ist alles mit drin, weil es drückt aus, dass Jesus uns anders begegnet, als wir manchmal denken. Anders als erwartet. Wenn du jemanden dein Lieblingsrestaurant beschreibst, dann würdest du es, glaube ich, anders tun. Du würdest die ganzen die guten Sachen, du würdest es richtig hypen und feiern und sagen, wie hammermäßig das ist. Du würdest keine Zweifel äußern oder Bedenken oder so. Und was ich damit sagen möchte, ich glaube, Ostern lohnt sich, dass du etwas genauer hinschaust. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, dass du sagst, ich glaube, das, was da passiert ist, das ist so krass. Ich glaube, es lohnt sich, da einfach mal ein bisschen tiefer hineinzuschauen. Weil wenn es stimmt, Freunde, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann ist es die wichtigste Nachricht, die du jemals in deinem ganzen Leben hören wirst. Weil sie verändert alles. Wenn Jesus wirklich gelebt hat und er ist wirklich gestorben, er ist wirklich auferstanden, dann verändert das alles. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute eine Entscheidung triffst, da noch stärker reinzuschauen. Es bietet dir Vergebung an, ewiges Leben, einen Neuanfang. Es ist so stark, was Jesus für uns getan hat. Also, sie waren nicht nur anders als erwartet. Zweites, Jesus' erste Worte waren persönlich. Ich habe über 2,5 Jahre im Apple Store gearbeitet. Und im Apple Store habe ich immer wieder erlebt so, alles okay? Gut, dass wir ein paar Ärzte hier haben. Ja? Alright. Die haben das im Griff, keine Sorge. Im Apple Store war es so, dass Leute zu dir kamen und sie wollten ein Handy kaufen, iPhone kaufen. War schon mal jemand von euch im Apple Store? In Köln vielleicht oder in Düsseldorf oder so? Und wir sollten so einen Wow-Moment schaffen. Wir sollten einen Moment schaffen, wo Leute irgendwie staunen. Und das lief folgendermaßen ab. Man hat mit den Leuten geredet und man hat versucht, irgendwie ein Gespräch aufzubauen. Und dann haben die gesagt, hey, ich würde gerne ein iPhone kaufen oder ein iPad kaufen. Und dann kam jemand von hinten und brachte dir dieses iPhone und sagte, hey, Sarah, hier ist dein neues iPhone. Und was man eben gemacht hat als quasi Verkäufer war, dass man der Person hinten den Namen geschickt hat von der Person, die das iPhone gekauft hat. Und das hat die Person immer total überrascht und sie war so, hä? Woher weißt du denn meinen Namen? So, hey, und dann hast du gesagt, ja, ich habe es ihm da hinten geschickt über mein Gerät hier und er weiß den Namen. Das war so ein Wow-Moment für die Person. Und ich finde es so stark, dass dadurch, dass Jesus ihren Namen sagt, sie erkennt, wer er ist. Dass sie erkennt, wer er ist. Und ich finde das einfach der Hammer. Und sie sagt, Maria, Maria. Und ich glaube, sie muss vor Schreck fast in Ohnmacht gefallen sein, weil sie den Namen schon mal gehört hat. Und sie war so vertränt mit tränenreichen Augen und sie hat irgendwie die ganze Zeit wahrscheinlich auf den Boden auch geschaut und dachte, hey, es ist irgendwie der Gärtner, der gerade mit mir redet. Und als sie ihren Namen hört, Maria, da wusste sie in dem Moment, hey, ich glaube, es ist Jesus. Ich glaube, diese Stimme, die habe ich schon mal gehört. Und sie sagt, mein Lehrer. Sie sagt nicht der Lehrer, sie sagt, mein Lehrer. Sie drückt ihre Beziehung aus. Hey, und ich finde, das ist einer der stärksten Gedanken, die wir an diesem Ostern mitnehmen können. Und vielleicht nimmst du es einfach mit als einen Gedanken, dass du verstehst, dass Ostern nicht etwas ist, wo Gott sagt, so, hey, hier bin ich oder ich bin's, sondern dass er sagt, du bist es. Du bist es. Wenn ich mich zu erkennen geben wollte, hätte ich gesagt, hey, ich bin's. Maria, ich bin's. Siehst du, ich bin's, Jesus. Aber er sagt das nicht, er sagt Maria. Und ich glaube, was er damit sagen möchte, ist dass er, du bist es. Und er dreht es um und er schaut zu ihr und er spricht ihr Wert zu und ihr Annahme zu. Er spricht ihr Glauben zu. Und das ist so stark, er spricht Identität in sie hinein. Und er spricht dir das heute zu, er spricht deinen Namen. Und er ruft dich heute mit deinem Namen. Und es ist so stark, glaube ich, wenn wir da reintauchen, dass Identität kommt, wenn jemand deinen Namen benutzt, wenn jemand in dein Leben hineinspricht, in einer Welt, die so voll ist davon, Identität zu finden durch irgendwelche Kurse oder Bücher oder irgendwelche Selbsthilfegruppen, dass du irgendwie deine Identität findest, möchte ich dir sagen, du wirst sie niemals in dieser Welt finden. Wahre Identität kommt von deinem Schöpfer, der dich geschaffen hat, der dich liebt und der einen Plan hat für dein Leben. Das ist wahre Identität. Und das sind die ersten Worte, die Jesus an diese Frau richtet, dass er sagt, Maria, Maria. Und es ist persönlich, es geht direkt ins Herz. Und sie spürt, dass es jemand anders ist als der Gärtner. Sie merkt, okay, diese Art und Weise, so sprechen mich Männer nicht an. Die Männer, die ich in meinem Leben bis jetzt gehört habe, haben meinen Namen nicht so ausgesprochen. Und sie spürt etwas dadurch, dass sie ihren Namen hört. Und ich möchte dir einfach sagen, so, hey, Gott ruft dich beim Namen heute. Mitten in Lebensumstände, mitten in Angst, in Trauer, mitten in Leid, mitten in Hoffnungslosigkeit, vielleicht mitten in Sorgen, spricht Jesus deinen Namen. Und er sagt, hey, ich möchte mit dir etwas anfangen. Das heißt, die ersten Worte von Jesus waren nicht nur anders als erwartet, sie waren nicht nur persönlich, sondern sie haben Maria auch zur ersten Predigerin gemacht, die jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Jesus sagt hier, halt mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber, sag mal, geh aber. Geh aber. Auch ganz hinten, sag mal, geh aber. Geh aber. Sehr gut, geh aber. zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Hey, er benutzt sie. Und zum ersten Mal gibt er diesen Missionsauftrag weiter an Maria aus Magdala und sagt, hey, geh aber. Bleib nicht hier, sondern geh und erzähl davon, was passiert ist. Das Grab ist leer. Jesus lebt und sie geht zurück und sie fängt an zu predigen. Das erste Mal, dass jemand gepredigt hat, dass Jesus lebt, war Maria aus Magdala, die zurückgelaufen ist und gesagt hat, hey, er lebt, ich habe ihn getroffen, er ist da. Und sie hat quasi den Startschuss gemacht für das, was danach kam. Ich habe so ein paar Studien auch gelesen oder so ein paar einfach so Berichte über den Namen einfach. Und es gibt so viele Studien darüber, die sagen, hey, wenn du deinen Namen hörst, dann aktiviert das etwas auch in deinem Gehirn. Wenn du deinen Namen persönlich hörst, dann merkst du, wie etwas in dir irgendwie aufwacht, dass du so, ne, dass, wir haben dir das hier beschrieben, dass eine erhöhte Aktivität in Hirnregionen auslöst. Dass der eigene Name verbunden ist mit Identität und Selbstwahrnehmung. Und dass, wenn man die Person mit ihrem Namen anspricht, dass man ihre Aufmerksamkeit gewinnt, um ihren Einfluss zu verstärken. Ich stelle mir das so vor, stell dir vor, jetzt kommt jemand rein von der Straße und ruft irgendwas hier rein und erzählt uns irgendein Ereignis, das gerade passiert ist. Ich weiß nicht, ob deine erste Reaktion ist, wow, echt krass, lass mal rausgehen. Oder ob du denkst so, passt jetzt gerade nicht so. Verstehe ich jetzt nicht, was du da draußen erzählen willst. Aber genau so war das hier. Genau so war das. Und der Beweis dafür, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, war diese Message, die sich quasi verbreitet hat von diesem Moment am Grab bis heute. Innerhalb von 300 Jahren ist fast auf der ganzen Welt diese Nachricht verbreitet worden, dass Jesus aus Nazareth von den Toten auferstanden ist und dass er lebt. Und bis heute gibt es Millionen von Menschen, die sagen würden, hey, ich habe Jesus erlebt in meinem Leben. Er hat mich gerufen mit meinem Namen. Und wir werden jetzt gleich die Täuflinge hier auf die Bühne bitten. Ihr könnt euch gerne schon mal ready machen. Und wir haben sie gefragt, so uns mitzuteilen, so hey, was Jesus denn in ihrem Leben getan hat, wie er ihren Namen gerufen hat. Und jede Story ist anders, jede Begegnung ist anders. Aber das, was uns vereint ist, dass es wahrscheinlich anders war als erwartet, dass es persönlich war und dass ihr jetzt einen Auftrag habt. Und ich liebe das bei der Taufe, dass es eigentlich ein Doppelpunkt ist und kein Ausrufezeichen. Deren Dienst geht jetzt erst richtig los. Die Berufung und das Potenzial, was Gott in sie hineingelegt hat, startet jetzt erst so richtig. Jesus hat sich auch taufen lassen und danach ist er hineinkatapultiert worden in seinen Dienst und in das, was er getan hat hier auf dieser Welt. Und wir haben sie gefragt, dass sie in einem Wort oder zwei Worten beschreiben sollen, wie war denn dein Leben ohne Jesus und was hat er in deinem Leben getan? Und ich möchte dir sagen, dass das eigentlich die eigentliche Predigt von heute ist. Weil das sind Lebensgeschichten. Das sind echte Lebensgeschichten von Menschen. Das sind Söhne und Töchter. Das sind Schwestern und Brüder und Nichten und Neffen. Das sind Menschen, die eine Begegnung hatten mit Jesus über 2000 Jahre später. Und sie sind ein Beweis dafür, dass er heute noch lebt. Wenn das bei einer Person ist, dann würde man denken, okay, wenn das bei zwei Personen ist, okay, aber was ist mit drei? 3000, 300.000, 3 Millionen, 30 Millionen. Und deswegen lasst das auf euch wirken, nimmt es mit einfach, schaut den Leuten in die Augen, schaut ihnen auf die Schilder und erlebt, was die Kraft von der Auferstehung von Jesus in Menschen heute noch bewirkt. Ich würde gerne noch ein Gebet sprechen und das ist für die Menschen, die heute hier sind und die sagen, wow, ich glaube, ich muss heute eine Entscheidung treffen. Ich bin vielleicht nicht mit viel Erwartung gekommen, ich wurde vielleicht mitgenommen als Taufbegleitung, als Familienmitglied, vielleicht online, du schaust zu und denkst dir so, das ist ja unglaublich. Hier sind Menschen, die davon erzählen, dass Jesus ihnen begegnet ist. Herr, ich möchte dir sagen, das ist jetzt nur für dich, dass Jesus diesen Weg auch gegangen wäre, wenn du die einzigste Person auf diesem Planeten bist. Und es ist egal, wo du herkommst, es ist egal, was du gemacht hast in deinem Leben, die Gnade unseres Herrn ist größer als jede Sünde in dieser Welt. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, wenn du heute hier bist und du möchtest jetzt eine Entscheidung treffen, Jesus in dein Leben einzuladen, zu sagen, Gott, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben, mach mich neu, dann würde ich gerne mit dir persönlich ein Gebet sprechen, da, wo du stehst. Und wir können unsere Augen mal schließen Und wenn du das bist, dann streck dich doch mal aus, streck deine Hand mal Gott entgegen, einfach als ein äußeres Zeichen dafür, dass in deinem Inneren was passiert. Und streck dich Gott entgegen und sag, Jesus, hier bin ich. Und er ruft dich beim Namen und vielleicht spürst du das in deinem Herzen, vielleicht merkst du, dass in dir gerade was passiert. Ich möchte dir sagen, das ist der Heilige Geist, der dir zeigen will, wie sehr Jesus dich liebt. Und wir haben ein Gebet vorbereitet, was wir zusammen beten wollen. Das ist kein magisches Gebet, aber es ist ein Gebet, was dein Leben verändert. Und wir sprechen es hier vorne vor. Und ihr dürft es nachsprechen. Wir sprechen es mit als ganze Church für die Menschen, die sich heute zum ersten Mal entschieden haben. Wenn du das bist, dann heb nochmal kurz deine Hand. Da, wo du jetzt gerade bist. Yes, danke schön. Hammer, richtig viele Hände. Danke, Jesus. Dürft ihr gerne wieder runternehmen. Einfach ein äußeres Zeichen. Und jetzt kommt das Entscheidende, dass wir gemeinsam beten. Ich bete vor, ihr betet nach, okay? Wir sagen, Jesus, Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir nachfolgen. Alle Tage meines Lebens. In Jesu Namen. Amen. Amen und Amen.
Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.